Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo, ihr Lieben. Bevor es jetzt gleich mit der nächsten Folge von MILF Life Crisis losgeht, möchte ich euch noch kurz was fragen. Habt ihr schon Folge 51 gehört? In der ich mit Tom, dem Produktentwickler von Amorelie, darüber spreche, wie er die neuesten Sextoys entwickelt? Na, dann wisst ihr ja jetzt, was nach dieser Folge zu tun ist. Und außerdem noch als Info, gönn dir mal einen kleinen Blick in die Shownotes. Da steckt eine Überraschung drin. Und ein Rabattcode, mit dem du ab sofort 15% auf das gesamte Sortiment von Amorelie bekommst. 70% Mindestbestellwert und gültig bis zum 31.01.26. Zuhören lohnt sich. Bei MILF Life Crisis sowieso immer. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 von MILF Life Crisis. Das ist für mich heute so eine gefühlte Glücksfolge, weil 52. Folge und ich bin seit ein paar Tagen 52. Tada! Und außerdem ist es eine Glücksfolge, weil hier sitzt eine Glücksfrau mir gegenüber. Ich betitel dich jetzt einfach gleich schon mal so, weil es ist für mich heute ein großes Glück, dass du da bist, liebe Sandra. Ich stelle sie euch ganz kurz vor. Mir gegenüber an meinem Küchentisch, und das muss ich jetzt gleich als erstes sagen, sitzt zum allerersten Mal in Folge 52 eine queere Frau. Wir haben ausgemacht. Ich sag nicht, dass schlechte Wort oder dieses hässliche Wort, lesbisch, weil das ist, ich finde es nämlich auch hässlich. Aber wir haben uns darauf geeinigt, wir sprechen natürlich über lesbisch sein, über Lesben an sich, dass ich auch mal eine Lesbe war oder zumindest eine lesbische Episode in meinem Leben hatte. Aber jetzt erstmal alles von Anfang an. Mir gegenüber sitzt Sandra Baron. Die Frau Baron ist hier. Wir haben uns kennengelernt an dem Abend, als ich bei Ina Schuppe-Keustinen bei der Buchvorstellung war, beim Vulva-Buch. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, ich wurde zu spät bestellt, ich hatte die falsche Uhrzeit aufgeschrieben, was auch immer. Du hast mir auf jeden Fall freudestrahlend die Tür aufgemacht und das war der Abend, an dem wir uns kennengelernt haben.
Ich erinnere mich.
Ich habe ein bisschen gebraucht, dich zu überreden, dass du heute in den Podcast kommst. Und dann hat die Frau Baron, die Führungskräfte-Coaching macht und eine von den beiden Tabu-Talkern ist, hat sie gesagt, Maike, ich lass mich auf das Abenteuer ein. Und sie ist eine Abenteuerin. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra.
Oh, hallo Maike. Vielen Dank für das Intro.
Sehr gerne.
Schon sehr offene Intro. Ja, und es ist ein Abenteuer. Und gleichzeitig, ich liebe es, außerhalb meiner Komfortzone neue Erfahrungen zu machen.
Du hast auch gerade gesagt, gell, du machst einmal im Monat oder einmal in der Woche. Was hast du gesagt? Machst
einmal im Monat.
So richtig raus aus der Komfortzone?
Ja, so richtig etwas, wo ich merke, da bin ich außerhalb meiner Komfortzone.
Okay.
Ja, und wir haben es ja gerade geteilt. Diese Woche werde ich am Mittwoch das erste Mal bei einer Maskenbildnerin sein.
Ja. Und dich so richtig full on Make-up.
Full on Make-up schminken lassen.
Du bist nämlich so eine natürliche Schönheit. Ja. Also wenn ich dich mal ganz kurz beschreiben darf. Ja, da musst du durch. Es gibt immer eine ultimative Lobhudelei. Am Anfang war in meinem Podcast, weil ich suche mir ja meine Gäste aus, die hier sitzen in meiner heimeligen Küche. Und ich war wirklich gleich von Anfang an beeindruckt von dir. Also wie du mir aufgemacht hast, die Tür, es hat sofort irgendwie geklickt. Wir haben auch festgestellt, wir kommen aus dem Süden beide, ne? Und du hast so eine ganz offene Art. Und ich gebe es auch zu, mein Gaydar ging sofort an. Und das, obwohl ich es nicht wusste. Für alle da draußen, Gaydar ist ein bisschen, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Wort.
Ja, ist ein schönes Wort.
Ja, ne? Ja. Das ist also der Radar, der angeht, wenn man jemanden kennenlernt oder sieht, der gay ist. Also sowohl Mann als Frau. Ich habe ja bei Männern Ich finde ja auch, also schwule Männer, mir kam am Samstag auch schon wieder einer entgegen, der hat mich so nett angelächelt, aber das war so klar, der war schwul. Aber ich merke es auch bei Frauen. Also es ist, mein Gaydar ging sofort an und du hast auch so eine, ja, eine andere Ausstrahlung, so eine, ich ist so eine, wie sagt man denn da, so knisternd. Ich würde es echt knisternd sagen. Das glaube ich, aber das ist auch für dich, das ist schon auch, glaub schon, du weißt, was du da tust, oder? Wenn du einer Frau gegenüber trittst.
Nee. Also nein? Im Moment sowieso nicht. Im Moment sowieso nicht, weil ich eher merke, ich bin noch wie so ein scheues Reh, ja, wie wie der Wein so scheu, das Reh, dass ich einfach, ich bewege mich ja gerade wieder so ein bisschen mehr in der Community. Mhm. Ja, und es ist einfach so ein ganz ungewohntes Terrain gerade. Na, du kennst ja meine Geschichte. Ja. Ja, ich habe meine Frau vor 2,5 Jahren verloren, nachdem ich sie lange gepflegt habe. Also ist meine große Liebe nach wie vor. Und danach ist einfach erstmal, oh, will ich überhaupt noch mal rausgehen? Ja. Und wenn man mich von außen nicht als jemand wahrnimmt, der jetzt scheu ist oder sich schämt für etwas, ja, sondern eher so ne, abenteuerlustig Draufgänger, dann bin ich aber da so innen drin, ein ganz zartes, verletzliches Pflänzchen, die so, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was jetzt, wie das überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Ehrlich?
Ja, no way.
Aber danke, dass du gleich schon, also dieses Schicksal, möchte ich jetzt wirklich sagen, gleich mit uns teilst, weil da haben wir auch sehr offen gleich, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns ein paar Tage später dann nochmal getroffen, haben wir gleich drüber gesprochen, weil bei mir hat sich das ja überschnitten mit dem Tod von meinem Papa. Da habe ich in Folge 50 drüber gesprochen und überhaupt generell, also der Verlust eines geliebten Menschen, das ist einfach so ein, oh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wie ich das sagen soll, so ein abartig einschneidendes Erlebnis im Leben. Und da, wenn man es mit jemandem teilen kann, ich finde jetzt, ich möchte, bitte verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage, es ist egal jetzt, ob es ein Elternteil oder ist, es geht einfach um dieses Überbegriff Verlust.
Ja.
Und wir haben da auch sofort einen Draht miteinander gehabt, weil ich auch dadurch, dass ich meine Mama so früh verloren habe, auch damit umgehen kann, wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt. Es gibt ja auch oft Menschen, das kann, glaube ich, kannst du bestätigen, wenn du die Geschichte von dir erzählst, dass sofort so ein, so ein Distanz, ja, also Tod oder Trauern ist ja auch so ein Tabuthema und die können überhaupt nicht damit umgehen. Ich glaube, ich habe dir schon relativ viele Fragen da schon gestellt, ne?
Ja,
wie sind das alles so
es war? Ist halt immer, es ist halt erstmal die Frage, traue ich mich damit raus in diesem Moment? Und manchmal tue ich's und dann tue ich's impulsiv. Und manchmal rede ich gar nicht darüber. Und es ist jedes Mal ein außerhalb der Komfortzone, weil du nie weißt, wie dein Gegenüber darauf reagiert. So. Und du hast dann natürlich, also du hast einfach den Raum dafür gehalten und dann macht's das, es ist einladend, dann weiter, also ein ernsthaftes Interesse daran zu haben. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Gesellschaft, das Thema Tod als ein Tabuthema zu enttabuisieren.
Ja. Also das haben wir da schon im ersten Schritt gemacht. Das ist aber nicht das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, sondern da haben wir genug drüber geredet und das ist auch eine Geschichte, die darf gerne wann anders erzählt werden. Das haben wir uns beide drauf geeinigt. Ich möchte mit dir vor allem in erster Linie über Tabus sprechen und diese gilt es zu brechen. Und vor allem für uns Frauen. Und das spielt in dem ersten Schritt gar keine Rolle. Ist man jetzt queer? Ist man hetero? Ist man 15? 35, 55. Wir sind relativ gleicher Jahrgang, ne? Und ich finde das halt extrem spannend, dass du aus der queeren Szene bist, dass du, um nochmal das hässliche Wort zu benutzen, aus der
Lesbe sagen. Dann klingt das schon gleich viel besser. Lesbe. Ich bin lesbisch.
Wie der Willi beim Maya, da hat man ja immer nachgesagt, der ist schwul, ne?
Ich meine, hallo, Ernie und Bert, also.
Stimmt. Ja, das erste schwule Pärchen, ne? Ja. Lesbisch, also sagen wir es nochmal ordentlich lesbisch, ist auch wirklich ein hässliches Wort. Und queer, kannst du uns mal ganz kurz erklären, was queer bedeutet? Weil ich finde, es ist ein relativ neues Wort. Als ich hatte eine Freundin damals mit 25, also das ist jetzt 3 Jahre her, wenn ihr richtig gerechnet habt. Nein, also ne, von 52 auf 25 und da gab es das Wort queer noch gar nicht. Was bedeutet queer? Bedeutet alles ab von hetero? Normativ, um es korrekt auszudrücken?
Also im Grunde genommen hätte ich jetzt gerne unsere Tabu-Talkerin Caro neben mir sitzen, Gen Z, die dir sofort einen wirklich wohlmeinenden Monolog zum Thema queer als Bedeutung halten könnte. In meiner Realität gab es das Wort queer damals natürlich schon. Ich habe mich relativ spät geoutet, mit Anfang 20. Aber da war das einfach im Wortgebrauch schon in unserer Community oder wir sagen auch gerne in unserer Church, ist es einfach schon sehr präsent. Und queer, ja, im Verständnis von, im ursprünglichen Verständnis erstmal von anders, von abseits der Norm. Und anders ist immer nur anders.
Und ja.
Also es ist, so einfach ist das. Ja, anders ist gleich anders.
Ja.
So, und queer bedeutet natürlich heute viel, viel mehr. Ich glaube, es ist ein Regenschirm, ja. Also unter dem wir unterschiedlichste, ich bin immer noch so ein bisschen, ich bin nicht up to date, was die ganzen Definitionen anbetrifft, aber unter diesem Begriff queer treffen sich halt Menschen, die unterschiedliche sexuelle Identitäten haben, unterschiedliche Vorlieben haben. Ja, es ist halt einfach nicht heteronormativ.
Normativ.
So.
So wie das Normale. Und ich mach's extra in so riesengroßen Anführungszeichen, weil
es ist halt so ein bisschen queer, ist für mich so, ne, so ein bisschen, also auch in Anführungsstrichen kreuz und quer.
Ha! Das ist eine schöne Beschreibung.
Ja, und das finde ich ganz schön. Und kreuz und quer kann ja alles sein.
Ja, das stimmt. Ja, ich war es damals mit 25, wir hatten ein kurzes Vorgespräch und da habe ich ja gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt eine Lesbe. Und da hast du
und
sofort...
Und da habe ich sofort gesagt, Moment. Ich kann nicht wahre Lesbe sein, genau. Nein.
Dann war ich bisexuell, hast du zu mir gesagt, ne?
Naja, zumindest hast du dich ja danach wieder in ein männliches Wesen verguckt.
Ja.
Und dann kannst du... Du hast es danach anders formuliert. Du hast dann gesagt, in deiner lesbischen Phase oder so. Und für jemanden, die wirklich, also seit 30 Jahren jetzt auch... immer öffentlich als lesbische Frau unterwegs ist.
Ist was anderes.
Ist es was anderes.
Ja, da lasse ich mich auch echt gern belehren.
Du musst dich dem Thema im Berufsleben und meinem ersten Berufsleben, ja, habe ich in Managerposition gearbeitet. Da musst du einfach immer innerlich damit hadern. Sage ich das jetzt? Wen bringe ich jetzt zum Dinner? Wenn die offiziellen Einladungen kommen, ja? Gehe ich damit raus, gehe ich damit nicht raus?
Vor allem vor 30 Jahren.
Vor 30 Jahren, ne?
War ja für mich auch, muss ich wirklich sagen, also ich habe das dann auch im, also nicht meine Eltern, beziehungsweise gab es ja da nur mein Papa, dem habe ich das nicht gesagt, mein Bruder habe ich das damals gesagt. Der war relativ geschockt. Der hat dann auch echt was gesagt, Brudi, sorry, aber das hast du wirklich getan. Du hast gesagt, bitte küsst euch nicht vor mir. Das ist mir too much. Ich verzeih ihm das. Ich habe ihm das vergeben. Der konnte damit einfach nicht richtig umgehen. Da wird der heute, wird der sich kaputt lachen darüber. Ne? Also wirklich. Aber das war einfach damals, wie lange ist das? Also das war 1900. Ja. 95, 96, da war das einfach noch was anderes. Ich habe auch damals in einem Fitnessstudio gearbeitet und da waren wirklich, als es so ein bisschen durchgesickert ist, haben sich die Frauen in der Umkleidekabine anders benommen. Ehrlich. So, jetzt ist die Maike lesbisch, jetzt guckt sie uns allen was ab. Nee, ich vernasch euch alle gleichzeitig. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch?
Ja, aber das ist natürlich genau, du sprichst da einfach einen sehr, sehr wunden Punkt an, dass bevor, also du, ich musste schon mir überlegen, als ich mich dann geoutet habe, ich habe mir sozusagen meine Ersatzfamilie vorher gesucht. Das ist Community für mich. Community ist, ich weiß, ich habe eine Community, die mich auffängt, dass wenn ich mich oute und du weißt nicht, wie deine Eltern reagieren.
Ja.
Klar, du hast ein Gefühl dafür und du wünschst dir natürlich deine Mutter und dein Vater oder die Menschen, die dich erziehungsbegleitend erziehen, dass die offen sind. Aber du weißt es einfach nicht.
Stimmt.
Es ist so krass und deswegen habe ich mir das so erklärt. Ich baue mir halt meine Familie jenseits meiner Ursprungsfamilie, so dass ich eine Familie habe, wenn die Akzeptanz nicht da ist.
Oh, wow.
Und das war bei meiner Mutter, meine Mutter war halt mega cool, die war einfach nur so, ja, und willst du trotzdem Kinder haben? Also das war für sie so das Entscheidende. Meine Eltern waren damals schon geschieden und beide separat wieder verheiratet und mein Vater, der hat halt gesagt, ja, er ist nur gerade im Moment dankbar dafür, dass es mir nicht auf der Stirn steht, dass die Tochter vom Herrn Baron lesbisch ist, wenn ich durch die Straßen gehe.
Wegen den anderen Menschen.
Wegen den anderen Menschen, ganz
das
genau.
Das habe ich schon so oft irgendwo gelesen, irgendwo gehört, wo es um dieses Thema Outing geht, dass die Liebe der Eltern zwar da ist, aber diese Angst so riesengroß ist, dass da draußen irgendeiner depperten Kommentar gibt.
Ja. Und das ging so weit wie andere Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, du wirst schon noch den richtigen finden. Das ist ja mal der Klassiker. Das ist der Klassiker. Du hast nur noch nicht den richtigen gefunden. Ich so, okay.
Weißt du was? Den gleichen Satz habe ich gehört, weil ich selbst gewählt kinderfrei bin. Ja, wieso hast du noch keine Kinder? Noch keine, weißt du, egal in welchem Alter dann so? Ja, du hast nur noch nicht den richtigen gefunden. Das ist ja, also das ist scheinbar ein Satz, den kannst du für alles hernehmen.
Ja, und das ist ein mega Tabusatz. Es ist ein, also das Thema, ne, in unserem Alter oder sich irgendwann in den letzten 15 Jahren zu entscheiden, keine Kinder zu bekommen, ist ein völliges Tabu.
Ja.
Du wirst ja stigmatisiert bis zum, ne, also so biologische Uhr und so weiter
Ja.
Also das ist einfach, von daher finde ich, das ist ein Satz, der ist out.
Mhm.
Ja, so, du hast einfach noch nicht den richtigen gefunden. Du bist einfach noch nicht in den richtigen Lebensumständen. Nimm dir ja deine Entscheidung weg oder dein Recht, dich zu entscheiden, für was du willst.
Absolut. Schüttelst mich gleich. Warte mal, ich muss mal mich abschütteln.
Shake it off, baby. Shake it off.
Aber apropos Tabu. Ich habe es ganz kurz vorhin schon angesprochen. Du gehörst zu den Tabu-Talkern. Und da fällt jetzt, vorhin habe ich die Ina schon erwähnt, jetzt erwähne ich Tina nochmal, Tina Holmes, die Chefin, die die Toys selber ausprobiert. Da kommt direkt ein Hell Yes, weil ihr habt die Tabu-Talker. Runde oder wie nennt man das, erfunden? Also ihr habt euch zusammengetan, ihr seid befreundet miteinander und habt festgestellt, es muss mehr miteinander gesprochen werden über Tabus.
Ja, also wir sind Tabu-Talker in dem Sinne, als dass wir in unserem Leben schon relativ früh mit unterschiedlichsten Tabuthemen im Leben einfach anders umgegangen sind als ein Großteil der Gesellschaft. Ja, also, und wir haben uns halt nicht gesucht und gefunden vor 3 Jahren in einem Yoga-Retreat. Kannten uns vorher schon ein bisschen, aber.
Ach, das ist auf Gran Canaria, wo ihr jetzt.
Korfu. Genau,
Korfu. Da habe ich mich übrigens angemeldet. Ihr müsst mich das nächste Mal bitte mitnehmen. Oder nicht müsst, aber.
Können vielleicht.
Maike will mit.
Yeah. Ja. Ja, und das war einfach so, dass wir dann gemerkt haben, wir haben uns selber eine Aufgabe auferlegt für diese Woche. Waren 4 Mädels. Wir haben gesagt, okay, in dieser Woche, wir versprechen uns alle, dass wir unsere Bedürfnisse formulieren. Und zwar wirklich, wie wir sie aus dem Bauch heraus uns wünschen. So. Und die anderen unterstützen uns gegenseitig, wenn wir das Gefühl haben, du hast doch da ein Bedürfnis, warum formulierst du das denn nicht dann auch so, ja? Und da, so hat's angefangen.
Boah, ist das gut.
Ja, ist super, ist eine super Übung.
Super, weil du brauchst ja auch einfach mal, wenn du in so einer Gruppe unterwegs bist, einfach deine Ruhe. Aber wie schwer, wenn jemand auf dich zukommt und nee, und dann wollen alle miteinander reden, dass du dann diejenige bist, die sagt, Leute, bitte, ich brauche mal ganz kurz meine Ruhe.
Ja, oder so ein, wirklich sowas wie, wo lege ich denn heute meine Yogamatte hin? Ja, was ist denn dein Bedürfnis? Naja, erste Reihe. Okay, also legst du in die erste Reihe.
Ja, solche Kleinigkeiten.
Solche Kleinigkeiten, ja.
Das trauen wir uns nicht. Mhm. Oh, super Übung. Also das würde ich jetzt schon mal als Übung auch für diese Folge raushauen, ne? Für alle,
Fall.
Die zuhören, Bedürfnisse formulieren. Mir ist nämlich aufgefallen, auch wenn du das dann mal hinbekommen hast, also ich habe auch ganz viele Dance-Retreats mitgemacht und habe da genau auch solche Sachen gelernt. Da gab es in der Früh zum Beispiel immer die Silence, also dass man erstmal nicht miteinander spricht. Das fiel manchen unwahrscheinlich schwer, weil die schon so mitteilungsbedürftig waren und haben sich fast nicht halten können, dann mit anderen zu sprechen. Und dass du wirklich da lernst, über deine Bedürfnisse einfach zu reden, auch übers Tanzen, kommt ja ganz viel dann so körperlich raus. Und ich habe das dann in der letzten Partnerschaft gemacht oder auch, ich habe in einer WG gewohnt, bevor ich nach Berlin gezogen bin und konnte das da schon ganz klar formulieren. Boah, da eckt man richtig an bei Menschen, die das nicht können. Weil dann gilt man so als egoistisch oder als, jetzt mache ich schon wieder Anführungszeichen, sondern so, ja, weil du, es geht immer nur nach deiner Nase oder es geht immer nur, was du möchtest, bloß aber die andere Person kann es nicht formulieren. Man könnte ja dann sagen, ja, okay, ich würde aber auch gern in der ersten Reihe stehen. Ja. Ne? Das ist dann die Konfrontation.
Ja.
Oder ich möchte aber jetzt reden. Ja, dann nimm einfach jemand, der auch Lust hat zu reden. Es gibt ja immer eine Lösung, aber das triggert Und ich sage jetzt absichtlich triggert, weil das richtig was mit den Leuten macht, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht formulieren können.
Ja, naja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber Marshall Rosenberg, ja, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, der sagt, wenn wir alle unsere Bedürfnisse formulieren würden, hätten wir viel weniger Konflikte.
Und natürlich.
Klar. Ja, und dass ich dann mein Bedürfnis formuliere, das heißt ja noch nicht, dass es erfüllt werden muss. Aber dieser Schritt, das ist der erste Schritt zu ein bisschen mehr Glückseligkeit in mir selber. Und ich glaube, da tun wir Frauen uns gut daran, das ein bisschen zu üben.
Absolut.
Wirklich. Absolut. Und im Kleinen wie im Großen.
Ja.
Ganz klar.
Und bei solchen kleinen Dingen schon.
Ja.
Man sagt ja so oft zu Sachen ja, weil man den anderen nicht belästigen möchte oder nicht noch ein bisschen mehr Arbeit machen möchte oder ich darf mich doch jetzt nicht, um bei dieser Mathe in der ersten Reihe zu bleiben, in die erste Reihe stellen. Wenn da immer normalerweise die anderen drei sind in der ersten Reihe, dann überstelle ich mich ja, es ist ja das Kettenkarussell, ne? Und ich weiß, dass jede Einzelne, die zuhört oder jede Einzelne mal ertappt sich dabei diesen Gedankenkarussell im Kopf. Und da ist die Idee entstanden.
Genau, da ist die Idee, also das war dann so, dass wir uns in dieser Woche ja so gegenseitig wirklich gestützt haben. Und dann haben wir festgestellt, das sind kleinere und größere Themen, aber es sind halt auch irgendwie Tabuthemen.
Mhm.
Ja, und wenn du natürlich in so einem sicheren Raum bist, dann fängst du halt, dann haben wir angefangen, darüber zu reden.
Mhm.
Und haben dann festgestellt, oh, das ist so befreiend. Es ist so befreiend. Ja, das ist die Quintessenz eines, dass ein Tabu anzusprechen ist. In dem Moment, wo du das Tabu ansprichst, löst es sich auf. Es löst sich auf, ja.
Deswegen mache ich den Podcast.
Ja.
Ja.
Und ohne zu wissen, was danach kommt, aber, ne,
ja.
Und es sind ja, ich habe ja das Wort Tabu mal ein bisschen gegoogelt, interessanterweise,
und?
Wo das herkommt. Das fand ich super spannend. Es kommt aus dem Polynesischen und heißt Tapu. Und dort ist Tapu etwas Heiliges. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich so mir das mal so zusammenreime, dann ne, das Thema Wechseljahre zum Beispiel nehme als ein Tabuthema. Von mir natürlich, weil ich ja selber da mittendrin stecke in diesem, ist überhaupt ein Wunder, dass ich mir das noch merken kann gerade. Echt jetzt? Letzte Woche gelesen, ist nur da. Ja, und aber das ist so diese Mischung von, es hat was Heiliges, ja, das Tabu an sich, deswegen spreche ich nicht drüber. Da kommt das her. Und das hat sich natürlich, ich sag's jetzt mal wirklich, auch die Kirche sehr zu Nutzen gemacht, ja, in unserer Gesellschaft, um diese Tabus dann über die Kirche in die Gesellschaft reinzubringen. Das ist ein Tabu, da sprechen wir nicht drüber. Und ich finde es spannend. Ich finde das spannend, die Mischung zwischen, das ist, hat was Heiliges und gleichzeitig ist es etwas gesellschaftlich Auferlegtes, was es absolut aus der Tabuzone zu holen gilt.
Damit haben wir sozusagen die gleiche Mission. Und das ist einfach das, warum ich so gerne hier an diesem Küchentisch über all diese Themen spreche. Du machst es wirklich, ihr macht es ja, dass ihr auch Tabu-Talk-Abende habt.
Mhm.
Also ihr ladet ein, ihr kriegt die ganzen Infos, packe ich in die Shownotes, da auch wann die Veranstaltungen. Natürlich in Berlin, aber ihr wollt ja irgendwann, das weiß ich von Tina, ihr würdet ja am liebsten durch ganz Deutschland reisen und solche Abende machen. Es wird der Moment kommen, wo es soweit ist, weil es gehört darüber gesprochen. Über Tabuthemen, die vor allem uns Frauen angeht. Ja, klar gibt es auch männliche Tabus, aber den Podcast macht dann ein Mann. Ich mache halt den, ne, meinen Podcast, MILF Life Crisis, ja auch so ein Tabu. Ne, MILF,
habe ich damals kennengelernt in meinem ersten Job der Mobilfunkbranche, wo wir die ersten Videos von Tyra Mizu hochladen muss.
Wer ist das?
Tyra Mizu war so ein, darf ich das hier sagen, so ein Pornstar.
Ja, gerne.
Ja, ja. Und da habe ich dann die Kategorie MILF kennengelernt.
Echt?
Deswegen, als ich deinen Namen ins Podcast gehört habe, ich so, okay.
Ist aber ja das pornös.
Lustige, ja, aber das Lustige ist, du musst es ja nicht auf ein bestimmtes Alter. Also
ja, eben.
Beide meiner Lebenspartnerinnen sind auch Mütter. Also das.
Ich bin ja noch nicht mal eine und nenne mich trotzdem Milf. Ja. Aber witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst mit Porno, weil ich habe das echt, das habe ich mir nämlich gemerkt. Du hast dir das Tabu gemerkt. Ich habe mir Folgendes gemerkt, Leute. Ist nicht ansatzweise so intelligent und so, naja, aber ich finde es trotzdem spannend, weil ich habe gegoogelt, was der meistgesuchteste Porno das Stichwort bei Pornos ist. Also es ist von Pornhub. Möchte jetzt keine Werbung machen, aber wisst ihr eh alle, was es ist. Und zwar ist das, der erste Begriff ist Hentai. Das ist Anime beziehungsweise so Manga-Animationskram. Oh, das war jetzt bewertend. Jetzt habe ich Kram gesagt. Nehme ich zurück, lasse ich aber, schneide ich nicht raus, weil auch ich darf mich dabei erwischen, dass ich eine Bewertung abgebe, die nicht cool ist. Für jegliche Art von sexueller Fantasie ist alles erlaubt. Also, an erster Stelle Hentai, an zweiter Stelle ist MILF und jetzt halte ich fest, Sandra, an dritter Stelle ist Lesbian.
Ja, wobei natürlich das ja für mich fast ja ein traurigen, wenn ich da jetzt mal was reininterpretieren darf, dann ist das dieser traurige Aspekt, den ich auch über die letzten 30 Jahre oftmals erlebt habe. So nach dem Motto, ein Typ kommt um die Ecke und sagt so, ja, wollt ihr zwei nicht in meinem Vorspiel und so, ja. Also das,
Ja. Also ich weiß das ja auch, ist, ja. Als ich damals eben die Freundin hatte, kam ganz oft, wenn wir abends aus waren. Es gab da auch noch nicht so, also ja, es gab schon Gay-Clubs in München, aber wir sind auch ganz normal in Tanzclubs gegangen und wir sind so oft drauf angesprochen worden, ey, darf ich zuschauen? Weißt du, was da mein Spruch war? Jetzt hau ich ihn raus. Was willst du denn machen? Getränke reichen?
Ja, sehr gut.
Was soll ein Typ dabei, wenn ich Sex mit einer Frau habe? Kann er nur Getränke reichen? Ja. Mehr hat er nicht verloren.
Mach's schön und dann geh. Mach einen Raum schön und dann
mach einen Raum schön, zünd ein paar Kerzen an, genau. Bring ein paar Getränke und dann tschüss. Da könnten wir jetzt gleich auch noch einsteigen. Ich habe dich gefragt, ob wir drüber sprechen, über lesbischen Sex.
Ja, könnten wir. Wir können es, wir versuchen das.
Wir versuchen mal. Ich mache mal einen Einstieg. Ja. Also ich finde,
solange du mich nicht fragst, wer oben und unten liegt.
Oh.
Und wer. Mädels und Jungs, das ist ein Klischee, bitte.
Wird das echt oft gefragt auch?
Ja, natürlich.
Wer oben und unten?
Naja, klar. Wer ist denn von euch der Mann und wer ist die Frau in dem Spielchen? Ja.
Aber
leider
ist,
immer noch. Oh. Eben im 21. Jahrhundert, ja.
Auch so, wer hat den Pimmel an? Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gehört. Mhm. Wer von euch trägt jetzt den Pimmel? Und ich sage extra Pimmel, ja, also den Strap-on. Ja, süß. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich finde auch so, wenn man im Porno, habe ich von einer Freundin gehört, die hat mal einen lesbischen Porno geguckt. Die hat mir erzählt, ist ja genau das Gleiche wie bei heterosexuellem Porno auch. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also es ist fernab, das sind Fantasien, die da auf Hollywood-Film-Niveau einfach ein Regisseur geschrieben hat, dass es am besten noch für Männer geil ist, anzugucken. Aber ich finde halt den größten Unterschied bei Sex mit einer Frau, weil ich natürlich den direkten Vergleich habe. Ist zwar lange her, aber ich erinnere mich.
Will not forget,
nein.
Amy. Das vergisst du nicht. Ja, guck mal.
Jetzt werde ich schon. Jetzt wird mir warm.
Ist nur eine Hitzewallung.
Genau, kann ich so abtun. Ja, ich sitze hier mit einer schönen Frau am Tisch und wir fangen an, über Sex zu reden. Da darf mir schon heiß werden, du. Also der größte Unterschied ist die Sensibilität. Punkt. Für mich.
Ja.
Kann ich nur sprechen. So, das ist Punkt Nummer eins. Auch das hatte ich schon mit Männern, aber also bei mir fing, also es war dann so, also unter 4 Stunden. Eher Richtung 5-6 Stunden so, mit allem Genuss, der dazugehört, mit einer Langsamkeit, mit einer Softness, mit einem Feingefühl, mit einem, ich meine, ich hatte natürlich auch eine tolle Frau erwischt, das möchte ich jetzt nicht als generell, aber das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es wirklich auf einer anderen Sensibilitätsebene stattfindet. Also da muss ein Mann schon extrem feinfühlig sein, da dran zu kommen. Das ist so die Erfahrung, die ich beschreiben kann. Und das ist gerade, wenn es so inniger und sensibler Sex ist, weiß man oft gar nicht, wo oben und unten ist. Und deswegen spielt die Frage überhaupt gar keine Rolle, weil dann gibt's kein oben, kein unten, kein vorne, kein hinten, kein Anfang und kein Ende. Sondern wirklich ein einziger Fluss mit einer Zerschmelzung oder einer Verschmelzung, die ja einfach Wahnsinn war. So, jetzt habt ihr alle rote Ohren da draußen.
Naja,
habe ich das ganz gut getroffen?
Das hast du schon ganz gut beschrieben. Ja, also es ist wirklich das nonverbale I know.
Ja.
Und von diesem, also klar, es ist natürlich auch etwas, es ist ja in der schwulen Sexualität nicht anders.
Ja.
Ja, weil ich weiß physiognomisch, kann ich mir vorstellen, ja, und weiß ein Stück weit mehr von dem eigenen Empfinden.
Absolut.
wo ich ansetze. Ja, das heißt aber nicht, dass ich dann nicht natürlich auch meine Bedürfnisse in dieser Konstellation dann formuliere. Und ich glaube, das kann ich aber natürlich nur für mich sagen, weil wir haben ja auch eine Umfrage gemacht bei den Tabu-Talkern mit über 200 Frauen zum Thema Sexualität in den Wechseljahren. Mhm. Ne? Und eben das, also ich habe viele der Dinge, die dort genannt wurden, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil es oftmals war so, ich habe das nicht geäußert, ich hätte das gerne und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und ich dachte so, das hat mich berührt, weil in einer, also zumindest in den lesbischen Beziehungen, die ich hatte, da war dieses Thema dessen ich formuliere mein Bedürfnis und ich sag dir das, was ich gerne hätte oder was ich nicht hätte, ja, das war einfach so das war die Basis unserer Beziehung und auch in der sexuellen Interaktion.
Das konnte ich damals noch nicht, muss ich wirklich gestehen. Ja. Da ich mich da so schwer getan habe.
Es ist auch was natürlich, du wächst natürlich auch mit den Jahren rein.
Ja.
Ja. Aber trotz alledem habe ich, also für mich war das halt so, ich konnte das gar nicht nachvollziehen, dass das eine Frau, die mit einem Mann zusammen ist, nicht, dass sie Angst hat, das zu formulieren, weil sie den Mann irgendwie möglicherweise kränken könnte.
Und das könnte ich. Volltreffer, genauso. No. Deswegen sagt man Dinge nicht, weil der könnte ja denken, er ist nicht gut genug oder sowas.
Ja, und wenn du in einer lesbischen Beziehung lebst, dann ist dieser Gedanke gar nicht vorhanden, sondern, also zumindest bei uns nicht vorhanden, sondern es war eher, ich hätte es gerne anders als so, aber ich sag dir das, um an einer schönen Stelle weiterzugehen, und da ist überhaupt gar nicht der Gedanke daran, dass ich dich damit jetzt kränken könnte. Da kommt dann eher so Kontrolle und Vertrauen mehr ins Spiel, ja?
Ja, okay. So. Ja, also ich schwelge jetzt gerade noch in meinem
Flashback, I know, I can see it, was ihr nicht sehen könnt, was ich sehe, was ich spüre.
Aber es ist auch so, und das möchte ich auch ganz offen und ehrlich und klar ansprechen, es ist schon auch mit ein Miteinander schlafen. Also es, natürlich gibt es Hände, es gibt Finger, es gibt einen Mund, es gibt alles, ne? Aber für mich fand ich das auch extrem faszinierend, weil ich ja aus einer heteronormativen Sexualität kam und auch wieder zurückgegangen bin. Fand ich das schon extrem spannend, dass es wirklich ein Miteinanderschlafen ist. Und das hat für mich bedeutet, dass zwei Geschlechtsteile aufeinandertreffen. Ich habe jetzt auch gerade die Hände so zusammengenommen. Und das passiert auch bei den Händen. Also wenn man die beide Handflächen zusammendrückt, entsteht so ein kleines Vakuum zwischen den auf der Handfläche. Und das war das Gefühl, dass ich, so könnte ich das eigentlich beschreiben. Dass wenn ja zwei Vulven aufeinander liegen, also das ist das, was ich erlebt habe, dass da so ein, ja, durch Reibung oder auch durch ein Vakuum ein wirklich extrem intimes Gefühl kommt. Wirklich, dass man das andere Geschlecht spürt. Also ob das jetzt eben ein Penis ist oder dann eben Vulva auf Vulva ist, das fand ich schon wahnsinnig aufregend, dieses Gefühl. Ja, dass das auch sehr stimulierend sein kann. Also jetzt nicht durch eine Rubbelaktion so auf dem Rubbel los, sondern wirklich alleine durch sanfte Bewegung dieses Miteinander, dass man wirklich dieses innige Gefühl herstellt. Und da war ich sehr fasziniert davon.
Ja, weil du bist ja auch auf eine gewisse Art und Weise, du bist ja so in so einer Zone, sag ich mal, in so einer Zone, ja. Es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern es ist ja auch das, du hast vorhin gesagt, eine große Sensibilität, aber es ist ja auch das Energetische.
Ja.
Ja. Ja. Und ich sehe es halt so, ja, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann verliebe ich mich in erster Linie in den Menschen.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Das ist so, Mensch trifft und liebt Mensch, weil da ist eine Anziehungskraft da und da ist eine Energie da. Und wir haben ja auch in uns beide Pole in uns drinne. Wir haben einen maskulinen und einen femininen Energiepol in uns drinne.
Mhm.
Ja. Und das heißt dann auch ein Spiel mit diesen Polen. Also, ja, möglicherweise habe ich in mir stärker den männlichen Pol ausgeprägt, was dich in deiner weiblichen Energie halt anzieht und umgekehrt.
Hm.
Ja, weil ich könnte jetzt auch sagen, es gibt ja auch genügend ja, genügend Penetration, wo du denkst, das sollte ja Sexualität sein und das sollte ja, aber ich kann dir sagen, also bei meinem Nachbarn, der über mir wohnt mit seinen Frauen, da habe ich manchmal wirklich nur so Stoßgebete nach oben gesprochen.
Tu ihr nicht so doll weh.
Kann das wirklich wahr sein? Oh Gott, schon vorbei? Ach herrje, die arme Frau, ja? Das war so ein bisschen so ein Delikatessen. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst.
Ja.
So ein Delikatessen-Moment, wo ich so dachte, und das soll Spaß machen und das soll schön sein und dann ist es so schnell vorbei. Ich war so, okay.
Super geil, dass du dieses Stichwort gibst, weil hier nebenan hat eine lesbische Frau gewohnt.
Okay.
Und mein Schlafzimmerfenster ist wirklich in einem rechten Winkel, also wirklich in einem Abstand von 30 Zentimetern ist da das Zimmer. Und die hat's am Schluss, also die hatte eine feste Freundin, da war das noch nicht so wild, aber als die sich getrennt hatte, dass du das jetzt sagst, das ist so, da habe ich erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, wirklich. Ey. Da bin ich, also da wurde
ja mehr als erblasst.
Ja, ich hab mir das gegeben und habe zugehört und lange, lange zugehört, wie die Sex mit Frauen hatte. Das war fantastisch, was da für Geräusche kamen, was diese Frauen für Spaß hatten, auch über Stunden. Manchmal war es ein bisschen nervig, wenn ich schlafen wollte, aber das genau das, nicht dieses
Nein.
haben wir hier auch im Hinterhof, aber das, was die da drüben.
Ich bin auch der Meinung, du hörst es.
Ja.
Also, okay, ich könnte jetzt auch nicht sagen zum Thema Tabubrechen, dass ich nicht auch schon mal einen Orgasmus gefaked hätte.
Hast du?
Ja. Also sehr, sehr ehrlich jetzt, ja.
Okay.
Ich kann mich sogar noch an die Situation erinnern, also von daher war das einmal. Aber du spürst es auch schon, du kriegst es mit. Und ich glaube auch, ich glaube wirklich, du kannst einer Frau nichts vormachen, ganz ehrlich.
Ja.
Kannst
finde ich auch spannend, wenn man eben auch sagt, ey, mir hat noch nie eine Frau einen Orgasmus vorgetäuscht. Ich meine, wirklich mal hier ganz kurz, don't fake orgasms, weil das bringt überhaupt nichts. Da will man nur jemanden schützen mit irgendwas oder möchte, dass es vorbei ist oder was, auch was für Gründen auch immer. Aber es bringt eigentlich niemanden was, sowas
ja, es
zu
bringt
tun.
Vor allen Dingen, und da finde ich so, können wir auch ein bisschen inkludierender sprechen. Es bringt ja auch deinem Partner nichts.
Nein. Wenn,
also auch gerade bei Männern, das bringt ja niemandem was. So, wir wollen ja alle voneinander lernen.
Ja.
Wirklich.
Aber dann auch so, bist du schon gekommen? Die Frage mal, hatte ich auch schon mal so, nee, das hättest du gemerkt, Schätzelein. Das hättest du gemerkt. Also, das merkt man. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber spannend, dass du das sagst mit der männlichen Energie, weil mir geht es tatsächlich auch so. Also in der Beziehung damals war das nicht so. Da war eher sie, würde ich sagen, ich will nicht sagen Part, weil das wird ja auch so oft unterstellt in Beziehungen zwischen zwei Frauen. Das ist eine spielt den Mann, eine spielt die Frau. Das stimmt, das hast du gerade ganz, ganz schön erklärt. Aber wenn ich so mich jetzt auch mit meinen Mädels, sage ich immer ganz gerne, in der Frauengruppe irgendwo aus bin, also dann werde ich voll zum Macho.
Ja, ich merke das schon. Ich habe das sehe schon in der Geste gerade.
Stütz gerade meine Hände schön in die Hüfte. Bin heute auch in meinem leicht lesbischen Outfit.
Ja,
also ich
ist
liebe
mir
das ja
schon auf der Beine, natürlich.
Ich liebe es damit zu spielen.
Ja, also, und weißt du, das ist halt zum Beispiel eine Freiheit, die ich mir jahrzehntelang nicht rausgenommen habe, weil ich früher sehr häufig als Junge verwechselt wurde. Also ich habe auch Fußball gespielt. Ne?
Oh.
Und weißt du, und deswegen finde ich das gerade so schön, dass auch so dieses Thema Androgynität so eine Akzeptanz bekommt, was es früher überhaupt nicht hatte. Ja, also zum Thema Tabus, ja, ich war die einzige Frau im Fußball, ich war das einzige Mädchen im Fußballverein, ich hatte keine Umkleidekabine, ich musste mich dann, wer weiß wo.
Du hast in der Jungsmannschaft.
Ja, damals gab es so auf dem Dorf keine Frauenmannschaften. Ich habe in der E-Jugend, also ich war irgendwie 9 Jahre alt, 10 Jahre alt, ich habe bei den Jungs mitgespielt, ich war das einzige Mädchen auf dem Platz, ja. Und das ist halt zum Thema Tabus. Also da merke ich so, ja, da habe ich schon angefangen, Tabus zu brechen, ohne das wirklich zu merken, dass ich Tabus breche.
Mhm. Ah ja, da hast du völlig recht.
Und so jetzt so ein bisschen zu einer Androgynität, weil damals du wurdest auch immer, also es gab einfach nur, nee, du darfst jetzt nicht zu männlich werden. Kannst du dich nicht ein bisschen weiblicher ansehen? Kannst du dir nicht die Haare länger wachsen lassen? Nee, du spielst jetzt kein Fußball mehr, du spielst Volleyball, weil Volleyball ist weiblicher. Ja, das war Realität. Und heute erfüllt es mich, ja, ich habe Glücksgefühle, wenn ich durch Kreuzberg laufe und ich sehe dann die Mädels irgendwie 12 Jahre alt mit dem Fußball unter den Armen, stutzen an, und so, ey, wie geht das? Das ist toll.
Das glaube ich dir. Ja. Das hat sich wirklich extrem verändert. Mhm. Und wie du sagst, es ist jetzt salonfähig, androgyn zu sein. Also es gibt ja wahnsinnig viele Schauspielerinnen auch. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ich habe überlegt schon, diese eine Schauspielerin, wie heißt sie? Kate Blanchett?
Ich wollte es gerade sagen, Kate Blanchett. Aber die ist ja nicht so. Aber na,
doch, die hat schon auch sehr androgyne.
Ja, die ist vor allem mega. Also
heiß.
Hallo?
Sag's, wie es ist.
Ich glaube, das ist Kate Blanchett. Da würden viele meiner Community-Members sagen, yep, Kate Blanchett, let's go.
Oh, ist die so eine, so wie bei...
Absolut, ja. Kate Blanchett is a queer icon, for sure.
Ja, und also so noch bei den Frauen, so die im...
Ich kann es nur für mich sagen, ich kann nicht generalisieren, aber wen ich so also auch als Vorbild, als Rollenvorbild sehe, bewundere ist Jodie Foster.
Ja.
Ja, absolut. Ja. Wirklich. Und auch nicht nur, weil sie so, aber weil sie über Jahrzehnte lang einfach in dem Ringen darum, auch sich zu outen, dazu zu stehen, mit unterschiedlichen Partnern, der hat ja echt viel durch. Mhm. Ja. Mhm. Und er gönne ich das so, dass sie in so einer, zumindest im Außen betrachtet, in einer glücklichen Beziehung ist. Mhm. Ja, und natürlich, also für mich jetzt aber ganz spontan, Ellen DeGeneres, ist klar. Mhm. Und jetzt kommt nächste Woche, ich freue mich so nach Berlin, Wanda Sykes, eine schwarze Komödiantin aus den USA, ist mit einer Französin verheiratet.
Okay, das
sensationell.
Ist
oh ja, also den musst du dir bitte geben. Wanda Sykes ist auch Anfang 60 jetzt, die Frau ist sensationell. Die ist super.
Ich finde ja sowieso, es gibt viel mehr attraktive Frauen als attraktive Männer. Ich muss es wirklich sagen. Mhm. Auch obwohl ich heteronormativ jetzt bin, ich würde mir schon manchmal wünschen, ich würde nochmal, es kommt vielleicht auch nochmal queer sein. Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum das nicht ist.
Du könntest dich ja jetzt auch entscheiden, einfach queer zu sein und kannst trotzdem auf Männer stehen. Das hat, weißt du, das ist
stimmt, ich kann ja alles, was ich will.
Ich hoffe, dass das jetzt
community-konform
ist, was ich da jetzt gesagt habe. Aber ich verstehe das halt, weißt du, ich verstehe diese gedankliche Offenheit damit.
Ja. Ja, ich bin total offen, was das angeht. Weil, so wie du sagst, man verliebt sich in den Menschen. Und das ist genau das, was mir damals passiert ist. Ich bin nicht, klar war ich auch neugierig ab einem gewissen Zeitpunkt dann so. Aber es war wirklich so, ich habe sie kennengelernt und war, wow, was ist das für ein Mensch? Sie hat auch sehr maskulin ausgesehen, muss ich auch gestehen. Aber ich finde es grundsätzlich, mich interessieren Menschen. Und das, was da an Knistern oder was auch immer, habe ich übrigens vorhin schon zu dir gesagt, rüberkommt. Nee, aber dann, oh ja, also ich bin ja auch so, ich bin einfach ein totaler Frauenfan. Ja, es gibt auch tolle Männer, um Gottes Willen. Aber ich bin jetzt nicht so eine George Clooney und Brad Pitt und Ja, ich fand Robbie Williams total geil, aber der ist ja auch so ein, der hat ja auch so ein bisschen Gay-Faktor, finde ich, ne?
Ja.
Ja, ist ja auch so. Aber tolle Frauen. Oh, Cher, auch heute noch. Tina Turner. Ja. Ich fand, oh, ey, diese Haare. Tina Turner schon immer Wahnsinn. Auch so super feminine Frauen, was ich selber, ich war ja auch immer so ein bisschen entweder oder, also nie was so richtig dolle. Ich hatte ja auch noch nie lange Haare. Also ich war nie richtig feminin, nie richtig super bullschikos, sondern immer so alles ein bisschen ausprobiert. Aber so ganz feminine Frauen finde ich schon auch toll.
Also kann ich nachvollziehen, weil meine Partnerinnen waren halt
waren
sehr,
auch so?
ja, sehr, sehr feminin. Mhm. Ja. So, da habe ich so einen Crush on, wie man so schön sagt.
Das will ich auch.
Oder auch. Gut. Und ich finde so, dass also die Einladung der Zeit, in der wir leben, ist, wir brauchen uns nicht mehr in Schubladen zu packen, weil die junge Gesellschaft, die junge Generation tut das nicht.
Stimmt.
Also wir können uns entscheiden, aus unseren Schubladen rauszukommen, dann sind wir draußen.
Das habe ich ja auch schon gehabt, hier mit Spicy Lady, die Susanna, die hat das auch gesagt. Also sie ist da total offen und hat da überhaupt gar kein Schubladendenken und hat überhaupt keine Kategorisierung, gar nicht. Hm. Ich habe auch neulich jetzt von einem schwulen Mann gehört, dass er mehrere schwule Freunde hat, die auch schon mal was mit einer Frau hatten, weil sie so toll fanden.
Ja.
Habe ich auch gedacht, oh, das wäre ja auch mal so meins, weil ich mag ja diese femininen Männer einfach, diese feinfühligen, sensiblen, land mal wieder da. Mann, Mann. Macho Maike, ey. Du hast vorhin noch eine ganz geile Geschichte erzählt. 1999. Yes. Ich spanne jetzt mal den Bogen, weil wir haben ja Pride Month. Also es ist Juni, wir nehmen das ja jetzt im Juni auf. Also die Folge wird ausgestrahlt im Juli. Aber da hast du auch mich schlauer gemacht, dass Berlin ja den Pride Month, also den Queer Month, erst im Juli hat.
Ja.
Aber jetzt kommen wir erstmal auf 1999. Sandra, erzähl's.
Ja, also stellt euch vor, damals war es noch möglich, durchs Brandenburger Tor zu fahren. Der CSD, der Christopher Street Day,
ja,
der 1998 war so einer der größten ersten Christopher Street Days. Und dann 1999 mit meiner damaligen Firma auf einem großen Truck, auf einem 40-Tonner, ja, mit 20, ich muss es einfach so
ja,
sagen,
bitte,
ja,
bitte,
mit 20.000 Volt Musik neben, jetzt halte dich fest, neben Ulrike Volkerts auf dem Wagen durchs Brandenburger Tor.
Damals, durch.
Damals ging
das
der
ging
CSD,
ja jetzt gar nichts.
Nein, das wurde auch danach.
Hat
dann
der da durchgepasst? Weil das
ja,
ist ja schon
durchs mittlere Tor natürlich.
Ja.
Aber wirklich, wir sind, die ganze Parade ging durchs Brandenburger Tor damals noch. Und das ist ein Moment, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, den werde ich in meinem Leben wirklich nicht vergessen. Also das ist einfach, das ist natürlich historisch, das ist Ost-West, das ist natürlich neben Ulrike Volkerts, genau, und das ist Tanzen, das ist Musik und das alles vereint in diesem Moment, das war, also ja, das war schon
ja, das
cool.
Glaube ich dir, da beneide ich, das ist sehr beneidenswert. Ja, absolut, weil Christopher Street Day, nur ganz kurz zur Erklärung, weil ich finde es total wichtig, dass man weiß, was Christopher Street Day ist. Es gibt eine Straße in New York, die heißt Christopher Street. Und da gab es, hilf mir, in den 70er Jahren?
Ja, 60er Jahren. So
Ende, ich glaube 67,
genau,
war es. Das, oh, da fällt es mir wieder ein. Mhm. Da gab es eine Straßenschlacht. Ja. Da gab es mehrere oder zwei, drei Cafés und Gay-Clubs, wo eben homosexuelle Menschen sich getroffen haben. Das war da noch wirklich anonym und klein und fast so ein bisschen versteckt. Und da gab es wirklich eine Straßenschlacht. Da kamen Leute und haben mit Steinen die Schaufenster genau beworfen und haben wirklich versucht, die auszurotten oder sie ihnen wirklich was anzutun. Das ist das Böse, das darf man nicht, geht weg hier. Und da gab es dieses erste Mal diesen riesengroßen Aufstand, dass sich die homosexuelle Gesellschaft gewehrt hat.
Ja.
Und deshalb gibt es den Christopher Street Day, um diesen ersten, boah, jetzt kriege ich Gänsehaut, jetzt wäre ich auch tatsächlich echt emotional, weil das muss man sich mal vorstellen, um seine eigenen Rechte zu kämpfen. Da sind wirklich Leute, haben sich dem gestellt und da sind auch echt paar gestorben. Da sind wirklich in dem Kampf, sind Leute, da wurden mit Steinen, mit Pflastersteinen geworfen, um für ihre eigenen Rechte zu kämpfen. Also der Christopher Street Day ist natürlich Love Parade Style mit 20.000 Watt Boxen,
ja,
aber es geht darum, die Freiheit zu feiern, zu sein, wer man ist und sein zu dürfen, wer man wirklich sein möchte. Und deswegen heißt der CSD Christopher Street Day, um zu feiern, was damals passiert ist.
Ja, und auch nicht nur um zu feiern, sondern A, zu erinnern, aber
richtig,
B,
daran
auch um wirklich ein politisches Statement,
ja,
abzugeben.
Ja.
Was ja heute erschreckenderweise fast mehr denn je wichtiger ist, wieder dieses politische Statement mit reinzubringen.
Mhm.
Also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ich gehe sowieso viel auf die Straße dafür, aber ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl in diesem Jahr, es ist nicht ein weiter sich befreiender Aufwärtstrend so, der queeren Bewegung. Naja, also wir haben das erste Mal seit, glaube ich, 20 Jahren in der CSD-Bewegung, dass Sponsoren, US-amerikanische Firmen sind im Christopher Street Day in Berlin gar nicht mehr vertreten. Die haben sich auch, soweit ich das gehört habe, deutschlandweit zurückgezogen. Aus dem Sponsoring der Wagen. Naja, und was, ich möchte es gerne hier auch erwähnen, leider ja auch die erste deutsche Firma, nämlich SAP, hat alle ihre DEI, also ihre gesamte Kommunikation, ihre gesamte Diversity Strategy aus den Unternehmenspapieren rausgenommen. Und SAP, Leute, hört euch das an, ist eine deutsche Firma. Ja. Und wir sind bereits da, dass wir alle auf die Straße gehen müssen dafür. Ob ich jetzt queer oder nicht queer bin, wenn ich das Gefühl habe, ich bin queer-friendly, dann sollte ich jetzt beim CSD mit demonstrieren, weil es ist in erster Linie eine Demonstration.
Ja.
Eine politische Demonstration für das Sichtbarmachen und für die Rechte aller queer lebenden Menschen.
Ja. Finde ich extrem spannend, weil letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr war es total modern, dass alle Firmen sich einen Regenbogen draufklatschen. Und ich sage das jetzt extra mal so provokativ, weil da war ich wirklich überrascht bei den CSD hier in Berlin, dass welche Firma da überall mitfährt. Und wo ich mir gedacht habe, als Wagen mitfährt, wo ich gedacht habe, ey, du bist nicht queer-friendly. Also ihr wollt einfach nur, dass man euch jetzt hier auf dieser Demonstration sieht, weil es eine extrem gute Werbemöglichkeit ist, weil die ganze Stadt ist in Berlin auf der Straße, die ganze Stadt gefühlt. Ja? Und Nivea macht sogar Regenbogenfarben auf ihr. Haribo hat Ding alles drauf, ne? Und jetzt auf einmal rudern wir wieder zurück.
Ja.
Was ist los mit euch, Leute? Was ist los mit euch?
Ja, und ich muss natürlich dazu sagen, die Queer Community findet es auch nicht unbedingt spannend, wenn die ganzen...
Nein, natürlich nicht, weil es geht nur um eine Werbemaßnahme, die sich besser verkaufen lässt.
Ja.
Natürlich.
Ich weiß noch, wie damals, das ist wirklich, ne?
Das Queerwashing.
Way back, ja, Jakobs Krönung, dass die ihren ersten Wagen hatten. Jakobs Krönung. Ja, aber weil es natürlich weil die Queer Community auch eine Community ist, wo das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda noch sehr, sehr viel zählt. Und ich kann mich erinnern, als der erste IKEA-Katalog rauskam mit einer Werbung, wo du nicht genau wusstest, ist das jetzt heteronormativ, weil da sind zwei Frauen in der einen Küche und in der anderen Küche sind dann zwei Männer und das ging durch die Community durch. So, das ist natürlich einfach also queer lebende Menschen, ja, haben einfach auch viel Geld und es ist einfach ein
Double Income.
Ganz klarer Werbemarkt. Ja, gut, die Jungs halt Double Income, No Kids, ne? Ja, es ist ein ganz klarer Werbemarkt.
Und deswegen meinte ich das eben gerade so provokativ mit dem Regenbogenflagge draufklatschen, weil dann natürlich die Kaufkraft so groß ist.
Ja, und Diversity, also VW haben jetzt ihre Diversity, die haben auch, also ne, der Wagen jetzt nichts mehr, VW Diversity, wir machen mit. Bin mal gespannt, wer dieses Jahr auf dem CSD wirklich mit Diversity noch
Ich glaube, das ist wie eine Welle. Das habe ich schon mal gesagt, auch wenn es ums Thema Feminismus geht. Bei einer Welle zieht sich's erstmal zurück, um dann mit voller Wucht nach vorne zu klatschen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Da werde ich auch nicht meine ganze Hoffnung und meinen ganzen Glauben daran verlieren. Das ist nur eine Phase, Hase. Ganz sicher.
Ja.
Hoffentlich, sagst du jetzt.
Hoffentlich.
Ich sehe es dir an.
Ja, ich, also wenn ich einen Herrn Merz reden höre, da.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Und aber trotz alledem hält es, glaube ich, ist das Entscheidende ist, auf die Straße zu gehen, immer mitzulaufen, zu unterstützen, sich zu zeigen. Wirklich. Und in jeder, auch in jedem Gespräch, was du führst mit Leuten, wo du das Gefühl hast, ey, sag mal, dann bleibt in Verbindung und geht ins Gespräch mit den Leuten. Wenn wir diesen Moment verpassen und wir sind nah dran oftmals, dann wird es, glaube ich, echt schwierig.
Ich glaube ans Gute. Dann machen
ich
wir.
Ich auch.
Und jetzt machen wir nämlich deswegen einen Aufruf. Wann ist der CSD in Berlin?
Oh, du fragst mich was, das hast du mich
gefragt. Du hast vorhin gesagt,
26. Juli ist der CSD und die ganze Woche davor ist aber die Pride Week in Berlin, die startet mit dem Straßenfest am Neulendorfplatz.
Das ist ja das legendäre Fest.
Das legendäre Straßenfest.
So, ich gehe mit dir, oder nee, das war jetzt fast eine Aufforderung, aber darf ich mit dir auf den CSD gehen?
Auf den CSD?
Ja.
Oder aufs Straßenfest?
Alles, ich mache alles mit. Dieses Jahr mache ich alles mit. Ich habe so einen ganz großen, noch vom letzten Jahr Straßenfest oder vorletzten, so einen großen Regenbogenfächer. Queer ist the key oder irgendwie so steht da drauf. Ich mache alles mit.
Komm mit. Komm mit.
Und ihr da draußen kommt auch alle mit.
Alle
Regenbogen angezogen, Regenbogen. Ich habe so einen ganz tollen Regenbogenstift zum Geburtstag geschenkt gekriegt, wo man sich so ins Gesicht malen kann.
Mhm.
Ich ziehe das Programm durch. Ich mache mit.
Ja, es macht einfach Spaß.
Und deswegen rufen wir auf. Ich schreibe es auch hier in die Shownotes. Ja? Geht, wo immer ihr lebt, wo immer ihr wohnt, raus mit euch. demonstriert mit, genau, für die Rechte.
Auch gerade die kleinen CSDs. Es, ja, gibt überall CSDs. Es gibt einen CSD in Hintertupfingen, es, mhm, gibt einen CSD, ja, Leipzig. Also gerade die, wo wirklich sichtbare Unterstützung, also wo es entscheidend ist, ob ich 500 Leute da habe oder 3000 Leute.
Ja.
Ja, in Berlin, klar, da haben wir irgendwie fast 1 Million. Köln hat auch über 1 Million, mhm, meistens, oder 700.000.
Mhm. München, ja, ist auch so groß.
München, ja, ist auch groß. Frankfurt, Hamburg, aber auch so die Kleinen, ja. Unterstützt die.
Chaka.
Chakalaka.
Und ich glaube dran, dass es eine Welle ist. Ich glaube einfach dran. Das ist einfach nur eine Phase. Einfach nur eine Phase. Sandra, danke für dieses, ja, Gespräch.
Was? Das schon?
Das war's schon.
Oh, ich könnte jetzt noch weiter plaudern mit dir hier.
Ja. Oh, du abenteuerlustige Frau. War es ein Abenteuer? War gar nicht so schlimm, oder?
War gar nicht so schlimm. Nein, Lüste? Macht Spaß. Absolut.
Es freut mich. Danke, dass du heute mein Gast warst. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Ehrlichkeit. Für deine Spontanität, dass du Ja gesagt hast zu diesem Podcast und hier an meinem Küchentisch gesessen hast. Danke.
Maike, sehr, sehr gerne, jederzeit wieder, und ich freue mich auf alle, die wir dann treffen auf unserem CSD.
Ja, genau, winkt Parade. Uns zu. Winkt. Vielleicht komme ich ja auf den Wagen.
Ja.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich streue das jetzt einfach mal ins Universum. Ich würde gerne auf den Wagen.
Mhm.
Gucken wir mal. Und an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war MILF Life Crisis Folge 52. Teilt es, was das Zeug hält, die Folge vor allem, ja. Lasst alle wissen, wie viel Unterstützung die queere Community braucht. Ich brauche Unterstützung von euch in Form von Sterne gedrückt. Also drückt auf die Sterne, abonniert den Podcast, folgt weiterhin, hört euch die Folgen an. Liked mich auf Instagram. Ich bin jetzt auch ganz neu auf TikTok übrigens, auch als Miss Maike Schumacher, ja. Ist gerade eins meiner Reels geht gerade viral, ja, das Ding, wo ich beim Schaukeln bin, auch toll. Da tanze ich mich auf Instagram wirklich, tanze ich mir seit 4 Jahren Wolf, und dann geht das Schaukelvideo auf TikTok viral. Aber so ist es nun mal. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, brecht Tabus und nur das Beste für euch. Ich sag tschüss, Sandra.
Ciao.